zwei, drei, los geht's. Herzlich willkommen zu Planvoll Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Martin, der mir gegenüber sitzt, Martin Südmeier aus Potsdam. Wie ist die Lage?
Lieber Lars, die Lage ist bestens. Bei euch stehen die Herbstferien vor der Tür. Hier in Berlin-Brandenburg dauert es noch 2 Wochen. Aber wir haben noch einen tollen Spätsommer und ich freue mich natürlich sehr, dich jetzt hier live zu hören und zu sehen. Diesmal haben wir keine Kinder dazu geschaltet, wie beim letzten Mal, was ja sehr lustig war.
Ganz normale Folge, aber immerhin die Episode 12, jetzt schon die 12. reguläre Folge. Mit den Extra-Folgen sind wir jetzt schon bei der 18. Aufzeichnung.
Ja, wir werden alt mit den Folgen.
Ja. Ja, wir steigen direkt ein, wir wollen eine kurze, knappe Folge machen und du wolltest einen Fall des Monats erzählen und wir haben da festgestellt, dass wir das gleiche Thema als Fall des Monats rausgesucht haben. Ne?
Zufälligerweise ja, wir haben einige zeckenassoziierte Erkrankungen im Moment bei uns in stationärer Behandlung und da insbesondere Fälle mit Neuroborreliose. Das kennen ja möglicherweise viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, also dass man durch einen Zeckenstich eine bakterielle Infektion erleidet durch das Bakterium Borrelia burgdorferi. Und in der Regel führt es ja zu einer eher, also es führt nicht zwingend zu einer schwereren neurologischen Erkrankung, sondern kann einhergehen zum Beispiel mit einer Hautrötung, diesem Erythema chronicum migrans, dass man so im Bereich des Zeckenstiches tatsächlich so eine auswandernde Rötung sieht. Und das spricht dafür, dass man an einer Borrelieninfektion leidet. Und die kann man ja relativ rasch antibiotisch behandeln und sollte zum Hausarzt gehen. Aber das kann sich auch ausweiten. Dann kannst du was dazu sagen, Lars.
Ja, wir hatten 2 Fälle. Fast gleichzeitig. Es gibt auch diesen schönen Spruch, random things occur in clusters of 3. Also wir warten jetzt noch auf den 3. Fall. Schon interessant. Also wir haben fast zeitgleich 2 Patienten gehabt mit einem Bannwart-Syndrom. Das ist also eine Neuroborreliose, bei der es zu Befall der Hirnnerven kommt, Lähmung im Gesichtsbereich und auch Entzündung der Nervenwurzeln in den Extremitäten. Sehr schmerzhaft bei den Patienten gewesen. Und sowohl der Schmerz als auch die Lähmung sprachen dann relativ gut auf die antibiotische Behandlung an. Aber man muss intravenös über 2 Wochen in der Klinik behandelt werden. Und wichtig, dass man es entdeckt durch Nervenwasserpunktion, weil das tatsächlich dann eine Situation ist, bei der die Borrelien in das Nervensystem eingedrungen sind. Das muss man dann auch behandeln. Aber ich hatte eigentlich gedacht, ich erzähle den Fall und du machst das Medizinhistorische wieder, wie du es so gern machst, wer denn der Herr Bannwart war, nachdem das Bannwart-Syndrom benannt wurde. Das, da erwische ich dich aber jetzt auf dem linken Fuß, ne?
Aber du bist wahrscheinlich präpariert, oder?
Ja, ich bin jetzt auch nicht so detailliert eingelesen, aber es ist ein Münchner Neurologe gewesen, der das erst beschrieben hat, 1941. Aber es gibt auch andere Beschreiber, die das in Frankreich, glaube ich, dann angeblich vorher schon beschrieben haben sollen. Das waren Garin und Boujadou. Und deswegen wird es eigentlich sogar in Frankreich als Garin-Boujadou-Bannwart-Syndrom bezeichnet. So, das.
Kurz und knapp.
Genug des Klugscheißens. ja. Das stand aber uns tatsächlich so in der Diagnose vom Arztbrief, weil ich sehr intellektuelle Mitarbeiter habe, die das vernünftig in die Diagnosezeile geschrieben haben.
Ich hoffe, Sie können es auch aussprechen.
Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Okay.
Aber lass mich kurz einhaken, denn viele Menschen denken ja, wenn sie von einer Zecke gestochen werden, dass sie dann zwingend eine Borrelieninfektion haben. Dem ist aber nicht so, oder?
Nein, also wir sagen ja auch immer, häufiger als die Borreliose ist die Borrelienneurose. Also wir haben ja sehr viele Patienten, die meinen, sie hätten eine Borreliose. Nein, also es muss ja, die Zecke muss ja damit infiziert sein und dann muss man ja auch dann wirklich auch die Infektion haben. Und dann ist eine Borrelieninfektion ja noch lange keine Neuroborreliose. Also es, viel häufiger ist das ja, dass es einfach eine Hautinfektion ist, man es behandelt und gut ist. Ne?
Und die behandelt man ja auch nicht intravenös wie die Neuroborreliose, wie du gerade genannt hast, sondern oral, dann nimmt man ja Doxycyclin in der Regel,
genau,
wo man tatsächlich dann eben über bis zu 2 Wochen dann an die Tabletten einnimmt, die verschreibt genau in der Regel der Hausarzt und dann ist es auch austherapiert. Aber
egal welche Laborwerte, also man guckt nicht dauernd auf die Laborwerte, hat man ja auch häufig Leute, die dann sagen, ich habe jetzt aber mein Titer und so weiter und der IgM-Wert oder IgG-Wert, also das ist nicht ganz trivial, welche Laborwerte man anguckt, aber die Klinik führt und eigentlich gilt man als ausbehandelt, wenn man nach Leitlinien das gemacht hat.
Genau. Ist richtig, ne? Absolut, und aber in sehr seltenen Fällen kann es eben auch zu einer mit Infektion des zentralen Nervensystems kommen, mit den von dir geschilderten Symptomen, Hirnnervenausfälle, die Nervenwurzelaffektion mit Schmerzen, bis hin ja auch zu schweren Symptomen mit tatsächlich psychischen Auffälligkeiten, bis hin zu epileptischen Anfällen. Aber das ist wirklich eine Rarität und das bedarf dann tatsächlich einer erweiterten Diagnostik in der Neurologie und einer stationären Behandlung. Und dann kann man das ja auch sehr effektiv therapieren. Und wir hatten auch gerade 2 Fälle, die sind jetzt aber alle gesund und munter wieder nach Hause gegangen.
Bei mir war, wann war bei deinem Patienten der Zeckenbiss? Also bei mir war bei einem Patienten der Zeckenbiss wirklich schon, meine, über ein halbes Jahr her, sehr lange her, weil der Herr nicht ausschließen konnte, dass er danach nochmal einen Zeckenbiss hatte. Also das kann auch noch mit einer gewissen Latenz auftreten. Und der andere Herr hatte sich auch wirklich durch die Gegend geschleppt und war auch über so orthopädische Behandlungswege gekommen, weil er einfach diese Radikulitis, das kann ja einen Rückenschmerz machen, der ausstrahlt und kann auch dann fehlgedeutet werden als ein orthopädisches Problem.
Mhm. Bisschen
dass ich
zu
bei dem glaube, dass der Biss, dass die Symptome schon relativ schnell nach dem Biss auftraten, aber lange fehlgedeutet wurden und dann als das Gesicht, als die Gesichtslähmung dann dazu kam, haben die dann sozusagen den Neurologen dann aufgesucht. Ne?
Ja.
Wie war es bei dir? Was hatten bei dir die Patienten für Symptome?
Eher akut, also innerhalb von Wochen nach dem Biss.
Ja. Ja.
Stich, nicht Biss. Viele sagen immer Zeckenbiss.
Ich sage immer Biss,
nee, falsch. Zeckenstich. Und das andere ist eine Spätmanifestation, die ja einige Monate später auch auftreten kann. Beides ist ja bekannt und beschrieben. Spannend.
Wer sich
und häufig, Lars, oder? Wie häufig gibt's? Also es gibt ja 100 bis 200.000 Betroffene mit entsprechenden Borrelieninfektionen im Jahr in Deutschland, aber eben seltene Neuroborreliose.
Ich bin im Gegensatz zu dir kein Zeckenexperte, aber wer sich für Zeckenexperten interessiert, den machen wir noch kurz einen kleinen Buchtipp des Monats spontan rein. T.C. Boyle hat ja so ein Buch geschrieben, Blue Skies, das habe ich im Sommer gehört, als Hörbuch, und war heute, diese Woche auch bei einem Podcast, die sogenannte Gegenwart von der Zeit, wo wir mal als Gast Lars Weißbrot von der Zeit bei uns hatten. Und die hatten das diskutiert in einem ganz anderen Rahmen, aber da ist auch ein Protagonist Zeckenexperte. Und das wird ihm zum Verhängnis. So viel kann ich spoilern. Schönes Buch, aber
was passiert ihm denn?
Durchaus auch mit Bezug zu Borrelieninfektion.
Was passiert dem Zeckenexperten?
Das spoilere ich jetzt nicht. Okay. Deswegen ein tolles Buch. Geht es um Klimaveränderung, aber auch um Insektenaspekte und Tierhaltung und so weiter und so fort. Aber wir schweifen ab und du musst gleich weg. Deswegen lass uns nur kurz noch erwähnen, dass man auch andere Zeckenerkrankungen oder Zecken andere Erkrankungen übertragen können durch ihren Stich, wie du sagst. Und das hast du auch erlebt in den letzten Wochen.
Wir hatten auch eine Patientin tatsächlich mit einer FSME, also so einer Frühsommer-Meningoenzephalitis. Auch da sind die Symptome klinischer Art ja ähnlich, aber da ist es eine Virusinfektion, tatsächlich durch dieses FSME-Flavivirus. Und da gibt es ja tatsächlich so Endemiegebiete, die Bayern, Baden-Württemberg, Österreich liegen, Ungarn. Und diese Patientin war in Österreich in den Ferien und hat da einen Zeckenstich erlebt und sich darunter eine FSME-Virusinfektion zugezogen. Und gegenüber der Borrelieninfektion muss man ja sagen, gegen FSME kann man ja impfen. Und sollte man auch, wenn man entsprechende Risikogebiete bereist und dann gerade da in der Natur unterwegs ist und sich eben Zeckenstichen Risiko aussetzt.
Ja, richtig. Ja, Wollen wir weitergehen?
Wir gehen weiter.
Zum Publikation des Monats oder was wollen wir als nächstes machen?
Ja, Publikation des Monats habe ich auch eine rausgesucht, da haben wir beide auch Bezug zu, denn das ist eine Publikation, die gerade eben erschienen ist im New England Journal of Medicine Evidence, von Herrn Oertel aus Marburg publiziert, und das ist eine Studie, die NICPD-Studie, die wir beide ja mit begleitet haben, ich weiß gar nicht, wann waren es, 2012? 10?
Es ist schon lange her.
Es ist schon lange her.
Genau.
Zeigt aber den Zeitraum auf, dass es über 10 Jahre gedauert hat, bis tatsächlich die Ergebnisse so weit ausgewertet wurden und publiziert wurden. Und konkret ging es darum, dass man junge Parkinson-Betroffene, die nicht länger als 18 Monate diagnostiziert werden oder diagnostiziert sein durften, mit einem Nikotinpflaster behandelt hat, weil man aus epidemiologischen Studien wusste, dass Raucher ein seltenes Risiko haben, an Parkinson zu erkranken, und auch aus so Parkinson-Tiermodellen Hypothesen abgeleitet hat, dass man Nikotin als schützenden Faktor einsetzen kann hinsichtlich dieser Neurodegeneration, also dem Absterben der Nervenzellen und auch Entzündungsreaktionen im Gehirn. Und ist dann davon ausgegangen, dass man durch eine Pflasterapplikation mit Nikotin über einen längeren Zeitraum von einem Jahr sehen kann, dass das schützt diesen Erkrankungsprogress, also fortschreitende Erkrankung. Und das Gegenteil war der Fall, muss man sagen. Also die Patientinnen und Patienten sind eher schlechter noch geworden in ihren motorischen Fähigkeiten als Betroffene, die das Pflaster nicht hatten. Das war kein signifikanter Unterschied, aber es gab einen Trend. Zeigt wieder, ähnlich der Medikamentenstudie, die wir auch zuletzt besprochen hatten, mit diesem Chelatbildner. Also man sollte, glaube ich, nicht zu Eigentherapieversuchen greifen, denn mit manchen Substanzen kann man sich auch eher Schaden zufügen.
Ja, wobei so weit würde ich jetzt die Interpretation auch nicht ziehen. Ich würde eher sagen, die war negativ und that's it, oder? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, Nikotin schadet,
aber es gibt auch keinen Grund, das beim Nikotin, ja, aber bei dem Chelatbildner war es ja, den wir auch mal besprochen hatten, die sind deutlich schlechter geworden. Klar. Also deswegen Eigentherapie, so, das macht keinen Sinn. Und Rauchen zu beginnen ist auch keine Empfehlung, oder?
Nein, und diese Studie, es gab ja schon Daten, die das, also die Studie ist wirklich sehr interessant, ist auch zu Recht hochrangig publiziert jetzt worden. Das war ja erstmal was eine Kooperation aus über die Michael J. Fox Foundation. USA hat rekrutiert und Professor Oertel hat ja dann die Studie auch nach Deutschland geholt. Und wir waren ja auch im Zentrum, da auch als Studienarzt ja mitgemacht. Und wir haben gerade schon gespaßt, man sieht bei solchen internationalen Publikationen ja, wie viel Hunderte von Leuten daran beteiligt sind. Und wir sind dann als Autoren in der NICPD Study Group im Appendix dann irgendwo aufgeführt. So ist das bei solchen international ja fast über 10 Jahre langen Projekten. Da kann jetzt nicht jeder Willi seinen Namen dann auf die Publikation bekommen. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, man musste die Leute über ein Jahr begleiten. Und man musste ja Leute raussuchen, die sonst keine Medikamente hatten. Ganz frisch erkrankte Parkinson-Patienten, weil man hat gesagt, okay, und das war extrem schwierig, Leute zu finden, die sagen, okay, ich verzichte ein Jahr lang, notfalls ja auch weil es ja gegen ein Placebo-Pflaster gemacht wurde, notfalls auf eine Behandlung. Und die so milde Parkinson-Patienten muss man erstmal finden. Ne? Und das Problem war ja damals, dass parallel ein Medikament auf den Markt kam oder von dem man glaubte, dass es auch den Krankheitsprozess positiv beeinflussen konnte. Und das hat man dann aber vor allem in den USA sehr viel eingesetzt bei den Patienten und das durfte auch gegeben werden. Und das hat natürlich so ein bisschen die Datenbasis vielleicht auch verwässert. Ne? Weiß ich nicht genau, wie man das jetzt endgültig darstellen sollte. Dem hat es nichts gebracht.
Es hat nichts gebracht und es sind ja auch viele Leute aus der Studie ausgestiegen.
Ja.
60 Teilnehmer oder Probanden sind ausgestiegen, die dann gesagt haben, ich kann das gar nicht mit dem Pflaster alleine aushalten, ich brauche eine entsprechende medikamentöse Behandlung.
Genau.
Also waren die Abbruchraten noch entsprechend hoch.
Genau. Methodisch extrem schwierig, ne? Wenn man eine Krankheit, die fortschreitet, gucken will, ob die weniger stark fortschreitet, das war die Hypothese, dass auch neuroprotektiven Effekte mit haben kann. Dann braucht man einen langen Laufzeit und muss natürlich auch entsprechend die Patienten da durchbekommen und hat ja natürlich nicht, zu Recht nicht jeder dann Lust zu, weil es ihm einfach dann schlechter geht und das dann zu Recht auch abbricht. Ne? Das ist Muss man vielleicht für Laien auch methodisch erläutern, warum so eine Studie, was das ist auch verschieden, das ist ja auch bei Alzheimer-Medikamenten im Moment so eine Diskussion. Ne? Also die Methode so aufzuziehen, dass auch das rauskommen kann, was man rauskommt, und gleichzeitig die Leute da durchzubringen. Schwierige Sache.
Insgesamt bei diesen Disease-Modifying Therapies, wo man sagt, wir wollen ganz früh im Erkrankungsstadium einsetzen, um den Erkrankungsfortschritt aufzuhalten, möglicherweise zu stoppen. Du hast gerade gesagt, Alzheimer, aber auch andere neurodegenerative Erkrankungen fallen darunter. Ich meine, wir haben möglicherweise Genetik, ja, wo man sagt, es gibt vielleicht genetische Faktoren, dass man eine Prädisposition hat, dass man da solche Betroffenen, bevor die Krankheit sich manifestiert, einschließt. Und es gibt ja auch mittlerweile Serummarker, die bestimmte Degenerationsprozesse ja auch frühzeitig anzeigen sollen, bevor sie überhaupt klinisch manifest werden. Ich glaube, das sind Sachen, die werden immer mehr in den Vordergrund rücken. Und du hast auch noch eine Erkrankung, von der du berichten möchtest. Die hat ja große Aufmerksamkeit vor 2-3 Jahren mal mit diesem Ice Bucket Challenge auf sich gezogen.
Das wollte ich gleich erzählen. Ich wollte jetzt gerade, wo wir gerade von Langzeitbeobachtungsstudien, ganz kurz meine Publikation des Monats machen. Die ist in Neurology erschienen. Und da geht es um das Risiko, Demenz zu entwickeln bei der Einnahme von Protonenpumpenhämmern. Jeder kennt das, diese Magensäureblocker. Viele Menschen nehmen das. Pantoprazol ist ja ein Beispiel. Und das ist ja nicht zugelassen für die Dauertherapie, sondern man soll das kurzzeitig nehmen, wenn man ein Problem hat. Das ist aber ja frei verkäuflich. Pantoprazol 20 Milligramm kann man ja in Deutschland frei kaufen. Und in den USA hat sich der Einsatz von diesen Protonenpumpenhämmern zwischen 2002 bis 2009 verdoppelt. Und die sind aber schon länger in Verdacht, dass sie auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz mit begünstigen könnten. Und in einer großen, in einigen Meta-Analysen war das aber nicht bestätigt worden. Und jetzt wurde aber diskutiert, dass man da auch wieder nicht lang genug die Exposition zu diesem Medikament untersucht hat und dass man deswegen das nicht gefunden hatte. Und jetzt gibt es mal eine Auswertung, wo man eine bevölkerungsbasierte Längsschnittstudie gemacht hat, wo es um Atherosklerose-Risiken geht. Das ist eine Studie, die in den 80er Jahren schon angefangen wurde und 15.000 Leute begleitet hat, und in einem gewissen Zeitraum, so ab 2011, wo dann vermehrt auch diese Protonenpumpenhämmer genommen wurden, hat man dann eine Analyse gestartet ab dem 5. Besuch innerhalb dieser Studie und hat sich da eben angeguckt, wie sich die Einnahme von Patienten, die eben Protonenpumpen, oder wie Patienten, die Protonenpumpenhämmer einnehmen, sich im Vergleich zu denen, die das nicht tun, verändern in dem Risiko, eine Demenz zu entwickeln. Und das ist eben so, dass die Leute, da waren Leute, die hatten extrem lange Exposition, bis zu 20 Jahre von diesem Protonenpumpenhemmer, und das Mindeste war in dieser Kohorte 112 Tage. Und bei einer kumulativen Einnahme von mehr als 4,4 Jahren hatte sich dann im Verlauf das Risiko, als eine Demenz zu bekommen, um 33% erhöht. Und das gilt so als so Marker und sagt, naja, da könnte schon was dran sein. Jetzt ist aber in den letzten Tagen in Neurology auch, man kann ja bei diesen Online-Publikationen, können ja so Letter to the Editor geschrieben werden, Kommentare von anderen Autoren, das wird jetzt heiß diskutiert. Einer der Autoren hat angeprangert, dass das zwar dargestellt wurde, dass das Risiko erhöht ist, aber das sei ja, wie auch dargestellt wurde, eben nicht signifikant, dieser Unterschied, und dass man daraus dann nicht zu viel schlussfolgern sollte. Also die Story ist bisher noch unklar, aber es könnte was dran sein, sagen wir mal ganz vorsichtig, und es ist zumindest in einem ernstzunehmenden hochrangigen neurologischen Journal publiziert und im Zweifel nicht außerhalb der Zulassung einfach ein Medikament über 20 Jahre lang einnehmen oder länger als 4 Jahre einnehmen. Dafür gibt es keine Indikation. Man sollte Protonenpumpenhämmer nicht einfach so wie Smarties einwerfen. Das kann man, glaube ich, sowieso sagen, dass man das nicht machen sollte. Und ob da nun jetzt eine Demenz raus erwächst oder nicht, bleibt unklar. Aber fand ich berichtenswert.
Absolut.
Nimmst du das Zeug? Nimmst du Protonenpumpenhämmer?
Nee, noch nie. Nee. Du?
Noch nie? euch. Das schon, ja, schon mal.
Die letzten 10 Jahre hast du es genommen.
Die Arbeit auf den Magen schlägt.
Och, das ist ja selten der Fall. Aber unterstreicht unsere Hypothese vom oder unsere These vom ersten Mal, auch vom ersten Paper, also Selbstmedikation ist nicht immer sinnvoll. Also man sollte das schon ärztlich begleitet machen und auch in den Apotheken wird ja entsprechend beraten. Auch das kann man ja nutzen. Also du nimmst jetzt keine Protonpumpenhemmer mehr ein.
Im Moment nicht, aber ich nehme es schon mal bei Bedarf, wenn ich wirklich jetzt ein... Um mich geht es aber jetzt hier nicht in dem
Punkt. Aber maximal 5 Tage.
Wie man nicht 4 Jahre am Stück. Das mache ich jetzt auch nicht. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen in den Spaß gerutscht. Dann ist vielleicht jetzt ein harter Cut, das Thema doch noch mal kurz anzumerken. Aber wir machen ja immer mal so ein bisschen aus der Welt der Prominenten. Nicht, weil wir uns sozusagen daran ergötzen, an dem Leid von anderen, sondern einfach, weil wir Dinge, die in den Medien sowieso präsent sind, einfach mal ganz kurz aufgreifen wollen und ein bisschen informieren wollen. Da war ja die... Genau, das ist ja die Ice Bucket Challenge, war ja mal gemacht worden, um auf ALS, auf amyotrophe Lateralsklerose hinzuweisen. Und es war ja tragischerweise jetzt in den Medien vor einigen Wochen, dass der Lebensgefährte Brian Randall von Sandra Bullock, Schauspielerin, ja mit Mitte oder Ende 50 jetzt an der ALS verstorben ist. Und wir dachten, wir können vielleicht nochmal ganz kurz informieren, was ist das überhaupt? Das ist ja auch wie Parkinson und Alzheimer eine sogenannte neurodegenerative Erkrankung. Da kommt es zu Abbauprozessen im Gehirn und Rückenmark. Aber nicht wie bei der Demenz, primär von Gedächtnisnervenzellen und auch nicht wie beim Parkinson, jetzt von den, wo es um die Bewegungsgeschwindigkeit geht, sondern es gehen die motorischen Zellen zugrunde. Primär, gibt auch Mix-Syndrom, aber primär erstmal die, die für die Kraftansteuerung zuständig ist, und zwar im Gehirn und im Rückenmark. Und es kommt eben zu Lähmungserscheinungen ohne Gefühlsstörung, reine Lähmungserscheinungen. Stephen Hawking ist ja auch dieses prominente Beispiel. Das war einer von denen, die ja sehr lange damit gelebt hatte, aber es führt letzten Endes, ist es leider nicht kurativ behandelbar. Und es führt eben irgendwann auch zur Atemlähmung. Und dann müssen die Leute sich entscheiden, irgendwann will man künstliche Beatmung machen bei fitten Geist oder will man das nicht für sich in Anspruch nehmen. Ganz schwierig zu betreuende Patienten. Und wir haben leider nicht viel zu behandeln. Es gibt ein Medikament, was man gibt, was es ein bisschen zögern soll. Und es gibt auch neue Ansätze aus dem molekulargenetischen Bereich und auch Ansätze, Entzündungsaspekte bei der Erkrankung mit zu behandeln, Rituximab zum Beispiel. Aber das ist noch nicht alles zugelassen und schwierige, schwierige Geschichte, ne, Martin?
Ja, furchtbar. Und wir erleben es ja auch immer wieder in unserem klinischen Alltag, dass wir Betroffene sehen. Und es ist auch gar nicht so eine seltene neurologische Erkrankung. Nee. Und auch ist auch altersassoziiert, muss man auch sagen. Es gibt sicherlich auch beim geringeren Teil familiäre Prädispositionen. Und was die Behandlung anbelangt, sind wir da relativ ratlos im Moment. Wobei es gibt ja auch neuartige Gehmedikamente, ja. Das Toversen, das ja auch gerade in der klinischen Erprobungsphase ist. Also auch da Hoffnungsschimmer am Horizont, was viele neurodegenerative Erkrankungen im Moment anbelangt, aber auch noch nicht in der klinischen Routine erhältlich.
Interessant finde ich, wenn jetzt nochmal den Hoffnungsschimmer aufgreift und das neurowissenschaftlich Interessante aufgreift, ist ja, dass die Neuroimmunologie, also die Erkrankung, wo es um Entzündungsprozesse im Nervensystem geht, und die neurodegenerativen Erkrankungen, Parkinson, Demenz, dass das alles inhaltlich immer weiter zusammenrückt. Also wir wissen bei der MS, dass da auch zu Abbauprozessen kommt, nicht nur zu Entzündungen. Wir wissen bei neurodegenerativen Erkrankungen, dass da aber auch zu Entzündungen kommt. Und so gibt es eben bei ALS ja auch Ansätze, antientzündlich zu arbeiten. Und letztens hatten wir sogar die Diskussion, wo wir gelernt haben, bei Tumorerkrankungen, dass es da auch, dass die Gliazellen auch miteinander kommunizieren wie ein Netzwerk, wie die Neuronen. Also das, finde ich, ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, dass Stützzellen, Entzündung, Neurodegeneration, Inflammation, Abbau, dass das alles verschiedene Sichtweisen auf Krankheitsentitäten sind und die sich immer mehr ähneln, die Erkrankungen und die auch die Therapieansätze. Ne? Und vielleicht liegt da ja auch die Lösung irgendwann bei der ALS.
Wir sind hoffnungsfroh und erleben ja auch mit Begeisterung Entwicklungen in der Neurologie. Gerade in Kopenhagen war ja der Movement Disorders Kongress.
Ja.
Auch da wurden ja viele Aspekte nochmal auch für neue Medikamentenapplikationsformen, aber auch für neue medikamentöse Therapieansätze bei einzelnen neurodegenerativen Erkrankungen aufgezeigt. Ich glaube auch, wir sind in einer guten Entwicklung. Vieles können wir noch nicht beherrschen, aber wir können ärztlich behandeln und, das finde ich auch mal wichtig, gerade wenn man so schwere Erkrankungen hat, auch entsprechend beraten und auch sozialmedizinische Beratung hinzuziehen, Hilfsmittelversorgung, solche ja. Aspekte sind sicherlich auch für Betroffene wichtig, auch wenn es nicht direkt heilt, aber dass man eine Zuwendung den Betroffenen und den Angehörigen gibt, um diese doch schweren Erkrankungen dahingehend irgendwie etwas abzupuffern und den Lebensalltag gestalten zu können, um die Lebensqualität zu erhalten. Denn du hast es ja selber gerade skizziert. Eine Diagnose bedeutet ja, das ist ja nicht immer direkt todbringend, sondern es ist ja häufig über viele Monate und Jahre verlaufende Erkrankung. Und deswegen ist, glaube ich, gut, dass wir die Patienten betreuen und beraten.
Ja, und eine realistische Einschätzung auch gibt. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Angehörigen, wo die Entwicklung leider auch nicht positiv war, aber die das einfach sehr dankbar dafür war, dass nach einer Odyssee über verschiedene Ärzte jemand auch mal gewagt hat, Klaus zu sagen, wie die Prognose des Vaters ist und was man erwarten kann, weil nur dann kann man auch die Monate und Jahre, die bleiben, auch noch zielführend unterstützen, dass man sich nicht verläuft in Fehldiagnosen, in Verzweiflungstaten. Das kann auch manchmal wichtig sein. Eine konkrete Begleitung in einer konkreten Situation und nicht sozusagen um den heißen Brei rumreden, wenn eine Prognose mal in Fällen, wo die nicht gut ist, weil dann verbaut man sich sonst die Dinge, die man eben doch noch tun kann. Das war jetzt auch jetzt kürzlich bei mir nochmal eine Erfahrung bei einer Tochter eines älteren Herrn. Ja, Martin. Wir haben die Punkte besprochen, die wir wollten. Wir wollten es heute kurz machen. Jetzt ein bisschen mit schwerem Sentiment gehen wir diesmal raus, aber mit einem hoffnungsvollen Blick auf die wissenschaftlichen Entwicklungen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, und ich fand deine Worte gerade, die abschließend sind auch noch sehr schön. Ich glaube, das ist wichtig, denn das ist auch ärztliche Kunst, eine gute Kommunikation zu führen. Und situativ angemessen, das ist immer der entscheidende Punkt.
Ja, gelingt uns wahrscheinlich nicht immer, aber es gehört auf jeden Fall zum Beruf dazu, ne?
Ja.
Zu der Aufgabe.
Ja. Lars, es waren 30 schöne Minuten wieder mit dir.
Ich danke dir, ich danke unseren Zuhörern und wir verbleiben wie immer mit einem Adieu.
Adieu, bis bald.